SWR 2 Wissen.
Ein schmales, ockerfarbenes Haus mitten in Wittenberg, direkt am Marktplatz. 4 Etagen. Die Verzierungen über den Fenstern verweisen aufs Rokoko, doch das Anwesen in der Schlossstraße 1 stammt noch aus dem Mittelalter. Die Toreinfahrt steht offen. Dahinter erstreckt sich ein langer, gepflasterter Hof. In der Ecke ein efeu-überwucherter Treppenturm. An der Seite ein Stall. Im Hinterhaus liegen Werkstätten. Hier arbeitet Andreas Metzschke.
Ich bin hier der historische Drucker bei der Kranach Stiftung. Wir sind hier in einer der Räumlichkeiten, wo auch schon Lukas Kranach arbeiten ließ. Er war ja Oberpost gewesen. Kranach druckte auch mit beweglichen Bleibuchstaben und mit Holzschnitten auf einer Druckerpresse, die Gutenberg erfunden hat. Und Kranach wurde hier 1517 zum ersten Drucker der Reformation, indem er hier die Thesen druckte, die 95. Und daraus entstand eine Geschäftsfreundschaft nach dem Motto, was Luther sich ausdenkt, das finden die Menschen interessant. Und so ging es los, dass Kranach Luthers Ideen in Broschurform herstellte.
Andreas Metzschke orientiert sich am historischen Druckverfahren von Lukas Kranach. Lutherporträts und gedruckte Seiten der Lutherbibel hängen in Einzelblättern im Raum. An den Wänden Holzschränke mit schmalen Schubladen für fertige Grafiken, Setzkästen mit beweglichen Lettern, Lederballen zum Auftragen der Druckerfarbe und mittendrin natürlich die Druckerpressen.
Die Reformation wäre nicht Bild geworden, wenn nicht ein Kranach am Marktplatz in Wittenberg seine Werkstatt gehabt hätte.
Luther und Kranach. Die Kunst der Reformation. Eine Sendung von Martina Konrad.
Man kann sicher sagen, dass Kranach sich auch in den Dienst der Reformation hat stellen lassen. Er ist einfach der neudeutsch gesprochen Sparringpartner von Luther und dem sächsischen Kurfürstenhof gewesen, der mit der Reformation mitgegangen ist und der sie vorangebracht hat.
Martin Luther prangerte schon als Augustinermönch die Missstände der Kirche und das Fehlverhalten ihrer Vertreter an. Mit seinen Thesen 1517 suchte er nach neuen Wegen für eine, seiner Meinung nach, irregeleitete Religion und eine Neupositionierung der römischen Kirche. War Luther ein Mann des Wortes und der Schrift, so war Lukas Kranach der Ältere ein Mann der Bildwelt und der Malerei. Und nicht von ungefähr tauchten in Wittenberg, wo beide lebten, um 1520 neue Bildmotive und Themen in der Kunst auf. Dank der Erfindung von Johannes Gutenberg, dem Drucken mit beweglichen Lettern, wurde es möglich, die reformatorischen Ideen Luthers in kürzester Zeit bis nach Basel, Paris, Holland oder Wien zu exportieren. Das Flugblatt wurde ein wichtiges Medium der Verbreitung.
Kranach ist ein kongenialer Partner für Luther gewesen. Beide zusammen haben sie etwas geschaffen, was keiner allein hätte schaffen können,
sagt Katja Schneider, Kuratorin der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Doch wie kommt es zu dieser Verbindung? Und was prägt die neue Reformationskunst? Spurensuche in Wittenberg.
Mein Name ist Marlies Schmidt, ich bin Kunsthistorikerin und stellvertretende Geschäftsführerin der Kranach Stiftung. Und wir befinden uns hier im Kranach-Haus. Kranach, Lukas Kranach der Ältere, um genauer zu sein, ist ja 1505 nach Wittenberg gekommen, wohnte zuerst im Schloss und dann kaufte er sich Ende 1511 ein Haus am Markt und das ist dieses, am Markt 4. Sicherlich hat er hier mit seiner Familie gelebt und gearbeitet, mit seiner Werkstatt also gearbeitet, die zumindest 11 weitere Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt umfasste. Denn im Februar 1512 ist er aus dem Schloss in dieses Haus und in das Nachbarobjekt, das er in der Zwischenzeit dann auch noch erworben hatte, gezogen, und zwar mit 11 weiteren Mitarbeitern.
Lukas Kranach ist, als er das Haus am Markt und eines der Nachbargebäude in der Schlossstraße 1 erwirbt, ein anerkannter Bürger, Hofmaler in Wittenberg. 1472 geboren als Sohn eines Malers im fränkischen Kronach, signiert er während seiner Studienzeit in Wien seine Bilder mit dem Namen seines Geburtsortes. Aus Kronach wird Kranach. Kurfürst Friedrich III. Von Sachsen, auch der Weise genannt, hört von den spektakulären Erfolgen des vorher weitgehend unbekannten Künstlers in Wien. Cranachs Meisterschaft liegt darin, Menschen so zu malen, dass sie von allen erkannt werden und zu leben scheinen. Das ist eine der Errungenschaften der Renaissance in der Kunst. Der aufgeschlossene sächsische Kurfürst beruft den fortschrittlichen Maler 1505 an seine Residenz nach Wittenberg. Wittenberg ist damals eine kleine Stadt mit knapp 400 Häusern und rund 2000 Einwohnern. Viel kleiner als das benachbarte Erfurt, aber mit aktiven, an den Fortschritt glaubenden Ratsherren und seit 1502 mit einer neuen Universität. Der Augustinermönch Martin Luther tritt 1512, in dem Jahr, in dem Cranach sein Haus am Markt bezieht, in Wittenberg eine Anstellung als Professor an. Er predigt in der Stadtkirche, er glaubt an das Wort und lässt seine Predigten drucken bei Lukas Cranach. Der Theologe trifft auf einen Künstler, dessen Werkstatt in Qualität und Quantität einzigartig auf deutschem Boden ist.
Cranach wird zunächst auch sein Illustrator und sein Drucker. Luther wird populär. Die Drucke erscheinen in hohen Auflagen, in vielfachen Nachdrucken. Und da ist natürlich Cranach auch dann derjenige, der der Reformation ein Gesicht gibt. Und zwar zunächst einmal, indem er Luther porträtiert.
Cranach hatte das Monopol auf Luther-Darstellungen. Und seit 1520 wird der Markt überschwemmt. Wenn heute Luther auf der Straße uns entgegenkommen würde, wir würden ihn sofort erkennen. Denn Cranach hat nicht nur den Markt des 16. Jahrhunderts, er beherrscht ihn auch bis in das 20. Jahrhundert. Also der Cranachsche Luther ist präsent bis in die Gegenwart.
Stefan Rhein, Direktor der Luther-Gedenkstätten, bezieht sich vor allem auf das Brustbild, das in jedem Schulbuch abgedruckt wird. Auf dem Kupferstich von 1520 ist Martin Luther im Dreiviertelprofil als asketischer Mönch dargestellt. Das markante, ausgemergelte Gesicht zeugt von Entschlossenheit und Willensstärke. Die Tonsur und das Ordensgewand charakterisieren ihn als Diener Gottes. Vertrieben wurden die Lutherschriften zusammen mit dem Porträt in hohen Auflagen in Erfurt, aber auch in Frankfurt am Main auf der Messe. Bereits nach wenigen Tagen waren die Blätter vergriffen. Das Drucken mit beweglichen Lettern ermöglichte die Kombination von Bild und Text zu einem günstigen Preis. Heute nimmt man an, dass ein Blatt etwa mit dem Tageslohn eines Handwerkers bezahlt wurde. Propaganda für die Massen im Dienste der Reformation. Am Anfang steht 1521 die Holzschnittfolge Passional Christi und Antichristi. Sie gilt als erste und schärfste Kampfschrift der lutherschen Lehre gegen den Papst. Hatte Cranach vorher Luthers Predigten und Schriften nur gedruckt, so wird er mit dieser Bildfolge erstmals Gefolgsmann des Reformators. Das Bild wird dabei quasi als Waffe eingesetzt. Cranach entwickelt Szenen, die die Missstände der Kirche aufzeigen. So zeigt ein Holzschnitt Christus, der den Jüngern die Füße wäscht. Demgegenübergestellt wird der Papst, der sich selbst von Gläubigen die Füße küssen lässt. Auf einem anderen Blatt sieht man Christus, der die Wechsler aus dem Tempel vertreibt. Der Papst hingegen holt die Finanzeintreiber durch den Ablasshandel in die Kirche hinein und profitiert davon. Die Holzschnitte sind einfach und klar strukturiert. Verständlich auch für Laien und vor allem für einfache Leute, die des Schreibens und Lesens nicht mächtig waren. Das war eines der wichtigsten Anliegen von Martin Luther. Bald übersetzte er die Bibel ins Deutsche und verbreitete sie mit Hilfe von Lukas Cranach.
Er druckte Luthers Ideen in Broschurform und hat dann, als Luther von der Wartburg wiederkam, die Übersetzung des Neuen Testamentes hier deutsch gedruckt mit seinen Leuten und hat dieses Testament gleichzeitig auch noch mit Illustrationen versehen. 21 reelle, actionhafte Bilder aus der Bibel. Das gab es vorher nicht. Und dann, als Cranach aber merkte, das Drucken wird immer aufwendiger jetzt hier, mehr Zeit, mehr Leute muss ich einsetzen, hat er sich darauf spezialisiert, nur noch für diese Drucke die Illustrationen anzufertigen, Holzschnitte.
Das sogenannte September-Testament erscheint 1522. Cranach lässt 3000 Exemplare drucken und trotz des für damalige Zeiten hohen Preises von 1,5 Gulden ist die Auflage schnell vergriffen. Aus Kranachs eigener Hand stammt wohl der Holzschnitt »Vermessung des Tempels, die beiden Zeugen und das Untier mit Papstkrone« zur Johannesoffenbarung. Diese Darstellung mit dem drachenartigen Reptil, das sich mit der Papstkrone auf dem Kopf gegenüber den beiden Zeugen im säulengeschmückten Tempel aufbaut, war ein direkter Affront gegen den Papst. Damit wird die Polemik aus dem Passional Christi und Antichristi wieder aufgenommen und der Bruch mit der katholischen Kirche in aller Deutlichkeit gezeigt. Der Skandal ist so groß, dass im sogenannten Dezember-Testament von 1522 dieser Holzschnitt in überarbeiteter Form erscheint. Nunmehr wird das Ungeheuer ohne Papstkrone dargestellt. Lukas Kranach ist ein gewitzter, erfindungsreicher Unternehmer. Inzwischen nicht nur Besitzer eines zweiten Hofareals mitten in Wittenberg, sondern auch Ratsherr und Apotheker. Er expandiert, etabliert sich als Buch- und Papierhändler, wird Verleger. Parallel zur Produktion reformatorischer Werke in Wittenberg entwickelt sich im 16. Jahrhundert auch anderswo Rebellion gegen Papst und Kirche. Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha beherbergt die älteste und umfangreichste deutsche Sammlung an Renaissance-Grafik und damit rund 700 Blätter aus dem 16. Jahrhundert. In Grafikschubladen im Archiv liegen oft nur spielkartengroße Drucke der Lutherzeit. Kuratorin Ulrike Eidinger erforscht die Flugblätter der Zeit. Insbesondere Blätter, die ursprünglich Heiligenbildchen waren, dann aber reformatorisch neu gedeutet wurden oder mit reformatorischen Gebeten neu abgedruckt.
Da gibt es ein Beispiel, die Beweinung Christi. Thomas Anselm hat diesen Holzschnitt geschaffen. Man sieht eben den abgenommenen Christi-Leichnam, der von Johannes gestützt wird und der Mutter Maria und Maria Magdalena beweint wird. Ursprünglich ist dieser Holzschnitt zusammen mit einem Gebet an Maria veröffentlicht worden, um 1506. Diesen Druck, den wir in der Sammlung haben, der zeigt allerdings ein Gebet, das an Gott Vater gerichtet ist, was jetzt nicht mehr Maria zum Inhalt hat, weil Maria wurde zurückgesetzt, weil durch Christus gelangt man ja im Prinzip zum Heil. Also insofern trat jetzt Christus und Gott Vater wieder mehr in den Mittelpunkt.
Motive aus der alten Kirche hat man im Sinne der lutherschen Lehre umgedeutet. Es war üblich, diese Flugblätter mit Gebeten und Schriften auf Handwerker- und Viehmärkten vorzulesen, von der Nordsee bis zu den Alpen. Meist sind die Künstler und Autoren nicht überliefert. Von Thomas Anselm weiß man, dass er in Pforzheim zu Hause war. Auch in Nürnberg, einem Druckerzentrum des 16. Jahrhunderts, gab es zahlreiche, noch heute namentlich bekannte Streiter für reformatorische Ideen, wie etwa die Brüder Beham. In Augsburg war es Jürg Breu. Er griff Themen auf, die in der Luft lagen. So wird 1526 ein Flugblatt gedruckt, das Münzpräger, Geldeintreiber und Pfaffen zeigt, die Ablassbriefe verkaufen.
Das Blatt beginnt mit einer Frage an einen Münzer. Und zwar, wohin dieses ganze viele Geld, was sie immer prägen, eigentlich fließt. Und zum einen sagt er, Ablasshandel, also der Papst und seine Kleriker, die eben die Münzen vergeuden und sich auch die Sünden bezahlen lassen und tolle Paläste bauen. Das ist der erste Feind des Geldes. Der zweite Feind des Geldes sind die Kaufleute, die Luxusgüter in der ganzen Welt kaufen. Und der dritte Feind sind die Konsumgüter, also praktisch das, was eben wirklich auch von den Leuten gekauft wird. Das heißt, es wird die Ungerechtigkeit, die Völlerei, die Misswirtschaft an sich angeprangert und dass man eben einfach nicht mehr fromm mit dem umgeht, was man selber hat.
Diese Themen finden sich dann auch in der Malerei wieder. Es geht um sündiges Leben, die Fehlentwicklung der Kirche und um die Rückbesinnung auf die Gnadenzusage Gottes. 1529 entsteht in der Kranach-Werkstatt in Wittenberg ein Gemälde, das stellvertretend für den Umbruch der mittelalterlichen Bildwelt und den Aufbruch in eine neue Gesellschaft steht.
Das ist das Gemälde Gesetz und Gnade von Lukas Cranach dem Älteren, 1529. Und damit geht es los. Es ist die einzige neue reformatorische Bildschöpfung, wo Luthers Rechtfertigungslehre eben von Lukas Cranach ins Bild gesetzt wird.
Sagt Timo Trümper, Cranach-Experte auf Schloss Friedenstein in Gotha. Das Bild ist zweigeteilt. In der Mitte ein Baum, unter dem ein nackter Mensch sitzt. Die linke Seite des Baumes ist verdorrt. In dieser Bildhälfte der Verdammnis werden kleine Szenen gezeigt wie Moses und die Zehn Gebote, der Sündenfall, die Anbetung der ehernen Schlange. Tod und Teufel jagen einen Menschen ins Fegefeuer. Viel bunter und freundlicher die rechte Seite mit einer belaubten Baumhälfte. Das zentrale Motiv zeigt Christus am Kreuz und ein Blutstrahl aus seiner Seite trifft den Menschen, der so Erlösung findet. Ein programmatisches Bild.
Und das ist genau dieser neue Glaubensansatz von Martin Luther, seine Rechtfertigungslehre, dass der Mensch alleine durch den Glauben die Gnade Gottes erhalten kann. Es ist also nicht mehr notwendig, durch gute Taten oder durch Stiftungen sich einen Ablass der Sünden zu erwerben oder eben auch durch Geld, sondern die Gnade Gottes ist dem gläubigen Menschen gewiss, also ein sehr viel positiveres Bild, was sich hier manifestiert und was durch Texte, und das ist auch etwas Neues und Typisches für die Cranach-Gemälde, für die Cranach-Werkstatt, dass Texte in Deutsch diese Szenen erklären und dem Betrachter noch einmal zusätzlich etwas an die Hand geben.
Lukas Cranach malt 1532 in Christus und die Ehebrecherin Männer mit langen Bärten und wallendem Haupthaar. Sie wirken so real, als habe er sie gerade vor seinem Haus auf dem Markt in Wittenberg gesehen. Mit hassverzerrten Gesichtern stehen die Pharisäer, die Steine schon in der Hand, den Aposteln gegenüber, die sich um die junge Ehebrecherin sammeln. In der Mitte Christus. Er hält die Ehebrecherin an der Hand. Die Inschrift auf dem Bild zitiert den Bibelvers: Wer unter euch frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Botschaft ist klar. Gott liebt den Menschen. Er liebt auch den sündigen Menschen. Und es gibt Erlösung durch seine Gnade. Was Katja Schneider als Lehrbild bezeichnet, wird deutlich, wenn man das Cranach-Gemälde mit einem Bild vergleicht, das Tizian etwa 17 Jahre früher zum gleichen Thema gemalt hat. Während beim italienischen Künstler die Pharisäer die Ehebrecherin zu Christus zerren und eine Barriere zwischen Gottes Sohn und Sünderin bilden, hat Cranach die Szene komplett umgestaltet. Hier nimmt Christus die Ehebrecherin an die Hand. Hier geht es um Vergebung. Bereits um 1520 hatte Lukas Cranach seinen Stil verändert. Er vereinfachte die Figuren und Gesichter, schematisierte immer mehr. Die Gemälde wurden klarer und leuchtender, leicht zu reproduzieren für seine Werkstatt, denn auch wohlhabende Bürger und der Adel sollten bedient werden. Im Zeichen der Schlange, dem Wappentier von Lukas Cranach, fertigt die Wittenberger Werkstatt zahlreiche Ölgemälde mit den neuen lehrhaften Botschaften Luthers. Geschickt setzt Lukas Cranach darüber hinaus seine Kunst ein, um seinen Freund Martin Luther persönlich zu unterstützen. Er ist Trauzeuge bei der Hochzeit mit Katharina von Bora und malt 1525 die sogenannten Kapselbilder. Kleine Einzelporträts, die man in einem Medaillon zusammenfügen konnte und die im Mittelalter als klassische Ehebildnisse gelten.
Dass er also einen Typus aufgreift und ihn verwendet, um ihn für die Legitimation dieser Ehe zu verwenden. Denn das Rundbild und auch die Parallele zu den Medaillen und Münzen ist hier erkennbar. Und dass Cranach darauf, also auf diesem Format, eine entlaufene Nonne und einen ehemaligen Mönch malt als Hochzeitsbild. Das ist natürlich auf der einen Seite Provokation in dieser Zeit und zum anderen auch der Versuch der Legitimation dieser Ehe.
Und die Abkehr vom Zölibat. Gunnar Heidenreich leitet das 2009 gegründete Cranach Digital Archive in Düsseldorf. Er hat 2017 die spektakuläre Ausstellung Meister, Marke, Moderne zu Lukas Cranach im Kunstmuseum Düsseldorf kuratiert und die wichtigsten Bildfindungen des deutschen Renaissance-Künstlers analysiert. In einem anderen Bild wird die reformatorische Idee noch deutlicher. So malt Cranach in das klassische Motiv Abschied der Apostel 1540 eine neue Figur, und zwar Philipp Melanchthon als Apostel. Er stellt ihn damit an den biblischen Anfang der Verkündigung des Evangeliums und legitimiert die reformatorische Botschaft. Melanchthon, Humanist und Theologe, war 1518 nach Wittenberg gekommen und ergänzte dort das Team Luther Cranach. Das Cranach Digital Archive beschäftigt sich seit Jahren mit dem Begründer der Reformationskunst und betreibt wissenschaftliche Forschungen. So konnte Gunnar Heidenreich zum Beispiel anhand von Röntgenuntersuchungen das Doppelporträt einer reich gekleideten Fürstin mit ihrem Sohn erstmals Lukas Cranach zuschreiben. Doch bis heute sind Zuschreibungen schwierig. Das machte in der Düsseldorfer Ausstellung eine große Wand mit Schlangensignaturen deutlich, dem Logo von Lukas Cranach. Sie zeigt, dass viele verschiedene Hände der Werkstatt mit dem Markenzeichen des Meisters signiert haben. Einmal gemalte Bilder von Lukas Cranach dem Älteren wurden von seinen Söhnen und Gesellen immer wieder kopiert. Lukas Cranach ist ein Neuerer. Ein früher Herrscher über bildgewaltige Medien, ein geschickter Unternehmer, der seine Produkte weit verbreitet und die Massen erreicht. Das Monopol auf das Luther-Porträt sichert ihm ab den 1520er Jahren gute Einkünfte. Er wird geschätzt und gleich mehrmals zum Bürgermeister von Wittenberg gewählt. Im Dienste der Reformation macht der Renaissance-Künstler Karriere. Er ist auch Taufpate von Luthers Kindern. Aber wie lässt sich das mit seiner Stellung als Hofmaler vereinbaren? War er Diener zweier Herren, der alten und der neuen Kirche? Sicher ist, dass die sächsischen Kurfürsten eine große Reliquiensammlung hatten, die regelmäßig gezeigt wurde. Die Besucher erhielten gegen Geldzahlungen bei der Zurschaustellung einen Ablassbrief. Eine Praxis, die Martin Luther an den Pranger stellte. Wo also stand Cranach?
Ja, das ist ja für uns auch noch eine immer wieder aktuelle Frage in der Forschung. Also wie weit ist es vorstellbar, dass Cranach in seiner Werkstatt auf der einen Seite den Höllensturz des Papstes malt und dann gleichzeitig wieder noch katholische altgläubige Heiligenbilder, die er zum Beispiel für Auftraggeber wie Albrecht von Brandenburg fertigt und dorthin liefert. Ist das denkbar, dass das in ein und derselben Werkstatt nebeneinander produziert wurde? Oder wurden da bestimmte Produktionen ausgelagert, zum Beispiel nach Halle hin? Darum streiten sich die Forscher bis heute, beziehungsweise haben also ihre Meinungen jetzt gebildet, dass es offenbar doch in der Zeit noch denkbar ist, dass man auch für beide Seiten parallel produziert hat.
Der Wegbruch katholischer Auftraggeber war für viele Künstler eine existenzielle Krise. Es brach ein ganzer Kunstmarkt weg. Große katholische Altäre waren nicht mehr gefragt. Was tun? Es gibt Untersuchungen, dass viele Künstler ihre Werkstatt schließen mussten. Cranach, wir würden heute sagen, erweiterte sein Portfolio, diversifizierte und belieferte katholische wie auch protestantische Auftraggeber.
Lukas Cranach meistert diese Krise mit großem diplomatischen Geschick, sagt Stefan Rhein, Direktor der Luther-Gedenkstätten. Erleichtert wird ihm das, weil der sächsische Kurfürst sich später selbst auf die Seite der Reformation stellt, aus politischem Kalkül. Denn er erkennt schnell, wo sein Vorteil in der neuen Lehre liegt. Cranach-Experte Timo Trümper.
Nämlich, dass der Landesherr selber plötzlich das Kirchenoberhaupt ist, nicht mehr weisungsbefugt aus Rom. Das bedeutete einen großen politischen Machtgewinn. Es ist also politisch nicht aufgegangen. Die Ernestiner sollten sich aber seit jener Zeit als die wahren Verteidiger des lutherischen Glaubens profilieren. Und auch in diesem Zusammenhang war es natürlich wichtig, dass man dafür neue Bilder hatte. Die Gesetz- und Gnadedarstellung wurde dann auch eben in der neuen Hauptstadt, in Weimar, wo sich die Ernestiner zurückziehen mussten, in der Stadtkirche dort zu einem großen neuen Altarbild.
Um 1530 werden die reformatorischen Ideen in Wort und Bild allgemeingut. Denn das Kopieren ist Teil der handwerklichen Ausbildung eines Malers. Bilder, Druckgrafiken und Altäre verkünden Luthers Lehren. Und viele Künstler bewegen sich auf den Spuren des großen Meisters Lukas Cranach. Da sind zum einen Drucker und Gesellen aus seiner Werkstatt in Wittenberg, die sich in Nürnberg und Straßburg selbstständig gemacht haben und Cranachs Bilder vielfach reproduzieren. Vor allem Gesetz und Gnade wird immer wieder von Malern kopiert und zum programmatischen Bild der Reformation. Auch Hans Baldung Green oder Hans Holbein der Jüngere beziehen sich auf die Bildfindungen von Lukas Cranach.
Er hat das Bild des Reformators geprägt, er hat das Bild der Reformation geprägt, hat ganz entschieden dazu beigetragen, dass sich diese neuen Gedanken bildlich verbreiten konnten. Er hat aber auch ganz kunstwissenschaftlich gesprochen mit neuen Reproduktionsmethoden und einem neuen Stil in der Malerei, ja, eine neue Kunst geprägt, die eben ganz typisch ist. Von der mittelalterlichen Bildwelt, die ganz eng mit dem Kirchenleben verbunden war, verknüpft war, hin zu neuen Themen, mythologischen Themen. Der Mensch als Objekt ist ganz in den Fokus gerückt. Es gibt immer mehr Darstellungen auch des nackten Körpers. Natürlich zunächst einmal unter dem Feigenblatt religiöser oder mythologischer Themen. Aber es ist ein Aufbruch in der Kunst, in der Gesellschaft, die ja lange, lange Nachwirkungen gehabt hat.
Lukas Cranach gilt zwar als der Erfinder der Reformationskunst, aber sein Verdienst geht weit über die religiöse Komponente hinaus. Er ist einer der ersten Vertreter des Humanismus in der Kunst, nördlich der Alpen. Seine Porträts stellen den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt und er entdeckt den nackten weiblichen Körper neu. Unvergleichbar sind seine hocheleganten Darstellungen antiker mythologischer Figuren, wie etwa der nackten Venus. Und so bezeichnet Gunnar Heidenreich den Künstler Lukas Cranach als den Modernen unter den alten Meistern, der im 16. Jahrhundert ein neues Kapitel der Kunstgeschichte aufschlägt.
Ja, man kann das schon so sagen, weil es ja in gewisser Weise auch eine Befreiung ist, indem das nicht mehr das anbetungswürdige Kultbild ist, was da produziert wurde, sondern eben auch die Kunst für sich selbst sprach und also eine neue Funktion mit der Reformation erlangte. Also nicht nur als Propagandabild, welches die Lehre unterstrich und unterstützen sollte, sondern eben auch als eigenständiges Bild, welches nicht mehr so aufgeladen war wie im alten Glauben.